ich bin selbstbewusster geworden mit der Geburt meiner Kinder, weil ich da plötzlich gemerkt habe, es ist nicht wichtig, dass mich jeder gut leiden kann. Wenn du Kinder hast, dann ist es so, denen ist völlig wurscht, ob ich Schauspielerin bin oder nicht, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Wenn ich nach Hause kam, haben die gesagt, wann gibt's Essen und was gibt's und wo ist meine schwarze Hose und kannst du mit mir Hausaufgaben machen? Und das hat mit mir ganz viel gemacht, weil ich dachte, das ist das, worauf es ankommt. Und das hat dann auch was mit meinem Selbstwertgefühl gemacht. Und so vorher als junge Frau habe ich viel zu oft gedacht, ich könnte jemandem nicht gefallen, ich könnte was falsch machen, ich könnte eine falsche Ausstrahlung haben, indem ich, wie ich mich bewege, was ich sage, wie ich gucke.
Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Anja Kling, die im bereits vierten Jahrzehnt ihrer Karriere zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen der deutschen TV- und Kinoszene zählt. Ihre bislang größten Erfolge sind Produktionen wie Wir sind das Volk, Traumschiff Surprise oder Das Adlon. Für ihre darstellerischen Leistungen wurde die gebürtige Potsdamerin bislang unter anderem mit einer goldenen Kamera oder dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Jetzt ist Anja Kling im ZDF-Krimi Der Millionenraub als mit allen Wassern gewaschene Anwältin zu sehen. Wir sprechen über Geldgier, missbrauchtes Vertrauen, Kaffeefrust, den anhaltenden Jugendwahn in der TV- und Filmbranche, unerschütterlichen Optimismus, einen möglichen zweiten Teil von Traumschiff Surprise und unmoralische Angebote. Anja Kling hat mir verraten, was sie im hohen Alter einmal rückblickend über ihr Leben sagen möchte, wieso sie bis heute eine latente Versagensangst plagt und sie fest daran glaubt, dass manche Dinge im Leben vorbestimmt sind. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Anja Kling.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory und mein heutiger Gast ist eine Schauspielerin, die so bekannt ist, dass ich sie gar nicht näher vorstellen muss. Liebe Anja Kling, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Danke für die nette Begrüßung.
Wie lange brauchst du morgens, um einigermaßen in die Gänge zu kommen?
Ich bin ein Frühaufsteher und ich bin zum großen Ärger meiner Familie sofort in der Sekunde des Wachwerdens auch da, als Einzige. Das stresst alle, weil ich aufwache und sofort aufstehe, ich brauche auch nicht 5 Wecker, wie mein Mann, der klingelt es dann 5-mal. Und dann denke ich immer, so einmal reicht ja. Und auch meine Tochter, mein Sohn wohnt ja nicht mehr bei uns, der kriegt es nicht mehr so mit. Aber ich habe, glaube ich, wirklich alle gestresst damit, dass ich immer sofort auch gute Laune habe.
Und das war immer
und sofort loslege. Also ich mache sofort was. Ich hole dann schnell noch die Wäsche von gestern raus und so. Also ich bin auf der Stelle auf 100%.
Und das war immer schon so oder hast du das ein bisschen dir erarbeitet? Weil das kann man ja auch sich ein bisschen beibringen, sich so konditionieren, dass man morgens fitter ist. Habe ich mal gelesen zumindest. Ob es in der Praxis umsetzbar ist?
Ich glaube, mein Mann trainiert schon ganz lange und das glaube ich. Nee, ich glaube, ich war einfach immer schon so. Ich glaube, dass es eine Veranlagung ist. Entweder ist man eben morgen Muffel oder nicht.
Und wie viel Stunden Schlaf brauchst du, um einigermaßen fit? Was wir ja jetzt gerade erfahren haben, was eigentlich jeden Morgen ist. Du bist fit, aber jetzt eine Stunde soll?
Ich wache, egal wann ich ins Bett gehe, spätestens nach 7 Stunden auf. Leider. Ich würde gern mal 8-9 schlafen. Also wenn das mal, das ist wirklich sehr, sehr selten passiert, dann geht's mir auch gut. Also es ist nicht so, dass ich dann denke, ich habe zu lange geschlafen, aber ich wache eigentlich immer ich kann die Uhr danach stellen. Nach 7 Stunden bin ich wach.
Das ist sehr interessant, weil ich bin ein Mensch, der kann auch zwischen 6 und 11 Stunden ist bei mir alles machbar.
Ach so, ja, nee, ja, leider. Eben. Also ich kann zwischen 5 und 7,5, okay, geht's, aber länger nicht.
Gibt's ein Morgenritual außer der obligatorischen Tasse Kaffee oder Tee, auf das du ungern verzichten möchtest?
Ich trinke weder Kaffee noch Tee. Und schon zwar, also seit vielen, vielen Jahren trinke ich keinen Kaffee, was daran liegt, dass nicht, weil ich denke, es ist nicht gesund oder so, sondern es schmeckt mir einfach nicht. Ich finde, dass Kaffee das einzige Lebensmittel ist, was wirklich toll riecht und kacke schmeckt. Ich habe so viele Jahre Kaffee getrunken, weil ich dachte, jeder trinkt Kaffee. Man muss ja morgens Kaffee trinken. Auch am Set habe ich immer Kaffee aus diesen Pumpkannen getrunken und so, weil das so dazugehörte. Und dann habe ich angefangen, so Latte Macchiato zu trinken. Mein Mann ist so ein Kaffeespezialist, ja, so ein Liebhaber, der hat so einen mega Siebträger und hat mir dann immer so ein Latte Macchiato gezaubert mit Herzen obendrauf und so. Und ich dachte jeden Morgen, oh, wenn er doch schon alle wäre. Ich habe mir das so reingewirkt. Und irgendwann dachte ich, warum mache ich das eigentlich? Es wurde immer mehr Milch, immer weniger Kaffee. Dann habe ich mich vor dieser warmen Milch auch geekelt. Bis ich dachte, niemand zwingt mich, Kaffee zu trinken. Warum tue ich das?
Und jetzt
trinke ich jeden Morgen, und das ist ganz toll, das kann ich nur empfehlen, eine ausgepresste Zitrone plus eine ausgepresste Orange. Mache das in so ein großes Weizenbierglas und fülle das auf mit Wasser. Und das trinke ich. Und das macht so ding wach im Kopf.
Cooler Tipp. Probiere ich gleich mal.
Tausendmal besser als Kaffee, jedenfalls für mich. Also ich freue mich jeden Morgen auf meinen Saft-Wasser-Mix.
Herrlich.
Und bin fit damit, ja.
Ich bin auch ein Wasser-Fan morgens, aber jetzt mit diesem Zitronen-Orangen-Kick, das ist natürlich ein super Tipp.
Ja.
Weil ich trinke auch weder Tee noch Kaffee.
Ach,
insofern sind wir der Partner im Geiste.
Okay.
Interessanterweise zum Thema Kaffee, ich habe gelernt, es gibt einfach ganz tolle milde Kaffeesorten. Wahrscheinlich hast du Pech gehabt, dass du großartigen Kaffee aber zu streng immer getrunken hast.
Ich habe auch milde Sorten probiert. Okay. Ich habe alles probiert.
Also,
wenig Kaffee, viel Kaffee.
Ihr werdet keine Freunde mehr.
Nee. Kaffee ist einfach, sobald es, also wie gesagt, den Geruch mag ich ja gern, aber sobald es dann praktisch in meinem Mund ist, finde ich es wahnsinnig eklig.
Wann hast du zuletzt einen derart intensiven Traum gehabt, dass du dich am nächsten Morgen auch noch an Inhalte erinnern konntest?
Ach so, das habe ich fast jede Nacht.
Echt?
Da wundern sich immer.
Viele vergessen ja ganz viel.
Ich träume ganz intensiv, ganz, ganz abgefahrene ganze Filme, und ich kann mich auch meistens, also zu 90% daran erinnern.
Mhm. Und hast du vielleicht ein konkretes Beispiel? Das finde
ich
natürlich besonders spannend.
Ich habe letzte Nacht geträumt, und das ist, ich erzähle es, weil man sagt ja, derjenige hat dann ein langes Leben. Ich werde drehen mit David Striso im Frühsommer. Setzen wir unsere Impro-Serie, Begräbnis, fort. Das wird dann die Hochzeit heißen, und da wird David Striso auch wieder mitspielen. Und da hatte ich vorgestern also ein Gespräch mit dem Regisseur und dem Produzenten, um so die Rolle so ein bisschen zu erarbeiten. Und dann sprachen wir auch viel über David Striso. Und dann habe ich verarbeite immer alles vom Tag. Habe ich geträumt, dass wir gedreht haben und dass wir, David Striese und ich, in einem Zimmer zusammen standen, und plötzlich wurde er erschossen. Von hinten.
Also ein sehr dramatischer Traum.
Ja, und ich musste mich dann verstecken. Also es war wirklich ein Horror-Thriller, und ich bin wach geworden. Und bei mir ist das so, wenn ich dann so intensiv träume, dann brauche ich einen Moment, um zu realisieren, dass es wirklich nur ein Traum war. Also es ist so wahrhaftig jedes Mal. Und das wirklich fast jede Nacht. Also es ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist.
Dann hoffe ich mal, dass du auch ganz häufig sehr intensive, wunderbare Träume hast, dass du fliegst, dass du also nicht nur mit Mord und Tod.
Ja, und dass ich das erzähle, dass David Striso schon mal. Meine Oma hat dann immer gesagt, wenn man davon träumt, dass jemand stirbt, hat derjenige ein langes Leben. Also es ist nur positiv für ihn.
Und ist denn das Thema Traumanalyse für dich ein Thema? Hast du mal auch aufgeschrieben Details von Träumen? Weil das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, weil es zeigt ja sehr viel über dein Unterbewusstsein.
Ich glaube, man muss kein Psychologe sein, um meine Träume zu deuten. Das liegt immer so ganz klar auf der Hand, was ich da gerade wieder verarbeite, und deshalb.
Anja, du hast ein neues Projekt, und zwar im ZDF läuft der Thriller Der Millionenraub, und da spielst du eine mit allen Wassern gewaschene Hamburger Anwältin. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber in diesem Film, da kann irgendwie niemanden trauen. Also irgendwie alle spielen sich gegeneinander aus und man weiß schon gar nicht mehr, wer sich mit wem verbündet. Waren das Story-Pirouetten, die dich im Vorfeld daran gereizt haben? Hat dich das auch amüsiert? Oder?
Also an dem Projekt hat mich genau das natürlich gereizt. Ich fand das sehr spannend zu sehen, wie jeder am Ende doch sich selbst am nächsten steht. Und also auch meine Figur, die Anwältin, ist ja eine korrupte Person, die sehr wohl Dollarzeichen in den Augen hat und eben nicht ihren Job so korrekt macht. Wobei ich dazu sagen muss, es fehlt eine Szene in dem Film. Deshalb hadere ich so ein bisschen. Der Film war viel zu lang wohl am Ende, sagte man mir. Vielleicht war sie auch nicht gut gespielt, die Szene. Ich weiß es nicht.
Ich sag nur 90 Minuten. Ist halt auch gemein, ne, dieses Korsett.
Ja, jedenfalls, es war wohl länger. Und dann sind einige Szenen der Schere zum Opfer gefallen. Unter anderem eine Szene, in der man dann sieht, dass ich das Geld auch kriege. Und das fand ich ganz entscheidend, die ist jetzt nicht mehr drin, aber wir wollen ja auch gar nicht so viel spoilern.
Nee, wir wollen nicht spoilern, aber es ist gut, dass du das sagst, weil das wäre auch ein Kritikpunkt von mir gewesen, wo ich dachte, da wurde doch was anmoderiert, und man dachte, oh, was ist denn das jetzt für eine Wendung? Und das war so ein bisschen dann im Nirvana versuppt.
Auch das
habe also eine kleine Kritik an die Katte, an den Regisseur.
Ein bisschen kritisiert, ja, genau, an wen auch immer das geht. Ja, aber ansonsten ist das schon eine amüsante Geschichte, und es ist vor allem immer sehr reizvoll, mit Lars Becker zu drehen. Es war für mich das zweite oder dritte Mal. Und das macht immer großen Spaß.
Das kann man ja spoilern. Also es gibt tolle Story-Pirouetten. Man weiß schon gar nicht mehr, wer jetzt eigentlich wem noch trauen kann. Es wird sehr viel Vertrauen auch missbraucht in dem Film, muss man sagen. Also ganz schön heftig. Teilweise finden dann auch Leute wieder zusammen. Wie reagierst du privat denn, wenn man dein Vertrauen heftig missbraucht? Weil ich glaube, das ist ja eine ganz schlimme Erfahrung, wenn man Menschen tief vertraut und dann enttäuscht wird.
Das ist mir Gott sei Dank noch nicht sehr oft passiert in meinem Leben, aber ein, zweimal schon. Und ja, ich reagiere wahrscheinlich, wie der andere Mensch darauf auch reagieren würde. Ich bin dann wahnsinnig enttäuscht und brauche dann auch eine Weile. Und es kann gut sein, dass daran auch eine geglaubte Freundschaft zerbricht.
Bist du denn ein Mensch, der, wenn er Möglichkeiten sieht, dass es Versöhnung gibt, dann auch die Hand reicht? Oder kannst du auch sehr hart sein und dann auch einen harten Cut ziehen? Weil das ist ja auch eine Typfrage, ne?
Ja, also ich bin beides so ein bisschen. Ich brauche meine Zeit. Aber irgendwann ist für mich alles verjährt. Also es ist auch Menschen, von denen ich dachte, mit denen will ich erstmal überhaupt nie wieder was zu tun haben. Erstmal überhaupt nie wieder, ist auch ein guter Satz. Also mit denen will ich nie wieder was zu tun haben.
Das war eine klare Entscheidung in dem Moment.
Es ist nach ein paar Jahren, es dauert allerdings manchmal Jahre, denke ich, jetzt ist verjährt. Jetzt ist wirklich auch gut. Jetzt ist albern, wenn man da noch miteinander böse ist oder so.
Also kannst du auch eine Versöhnerin dann sein und Menschen die Hand reichen?
Dann ja. Aber ich bin nicht so jemand, der das sofort kann. Ich muss mich eine Weile zurückziehen dann.
Ein wenig die Wunden lecken und Gras über die Sache wachsen lassen. In der Millionenraub, da sind diverse verschiedene Menschen hinter 7,5 Millionen Euro her. Das ist eine sehr große Summe, eine Summe, die bei einem Geldtransportraub erbeutet wurde. Ich weiß, eine große, auch schwer zu beantwortende Frage, vielleicht auch leicht zu beantwortende Frage. Wie erklärst du dir, dass das liebe Geld und vor allem sehr viel Geld bei so vielen Menschen die Rationalität aussetzen lassen kann, dass viele Menschen einfach alle Moral, alle Bedenken, alles über Bord werfen, andere Menschen verraten, Vertrauen missbrauchen, weil es eine so große Summe ist. Und ich glaube, das ist wichtig. Die Höhe der Summe macht da schon die Musik. Also ich glaube, für 100.000 würden viele Menschen nicht so weit gehen wie für Millionen.
Ja klar, je mehr Geld, desto schlimmer wird die Gier. Wie erklärt man das? Ich glaube, es gibt ja diesen Ausspruch, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt die Nerven. Und das ist so, natürlich wissen alle, dass man kann auch ganz viel Geld haben und trotzdem sehr unglücklich sein. Aber diese, gerade Menschen, die so mit Existenzängsten leben, die nicht wissen, wie zahle ich nächstes Jahr meine Miete, wie steigt die noch, wohin geht das noch, wie kann ich meinen Kindern die bestmöglichen Zukunftschancen bieten und so weiter und so fort. Da ist natürlich alles ein bisschen leichter, wenn man nicht jeden Pfennig umdrehen muss. Insofern habe ich sogar ein bisschen Verständnis dafür, dass jemand sagt, ich will irgendwie diesen Jackpot knacken. Ich will jetzt auch mal im Lotto gewinnen oder was auch immer, ja.
Aber es ist natürlich so klar, es ist ein Drehbuch, es ist auch überzogen. Aber ich meine jetzt auch, dass Menschen tatsächlich nicht unbedingt über Leichen gehen, aber dass sie dann vielleicht auch nicht ganz legale Wege einschlagen, dass sie Grenzen überschreiten und wirklich dann so diese Rationalität und auch den eigenen Moralkompass so ein bisschen verschieben. Ich auch mit der Frage, ne? Dass ja, eben da so Menschen dann auf einmal sich völlig verändern. Ne?
Das ist ein schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Und natürlich, wenn man in der Sekunde, wo man anfängt, über Leichen zu gehen und Menschen, anderen Menschen zu schaden, hört der Spaß dann auf.
Klar.
Aber die Sehnsucht nach ein bisschen mehr Wohlstand, die verstehe ich.
Ja, das kann man auch natürlich. Ich meine, ich glaube, wir beide, wenn wir uns anschauen, wie du schon sagst, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt und natürlich ist es verlockend. Da wäre die Frage, hast du mal Lotto gespielt und
zwei Jahre regelmäßig wurde mir von meinem Konto immer 50 Euro abgezogen und ich habe gespielt und ich habe gar nichts gewonnen, nicht mal ein Dreier. Und dann habe ich es wieder gelassen. Ich habe kein Glück beim Spielen.
Aber hattest du da nicht manchmal ein bisschen die Sorge, wenn, oh Gott, nachher gewinne ich den Euro-Jackpot und habe nachher irgendwie 50 Millionen. Ich frage dich das, weil es gibt Menschen, die sagen, eine Million wäre schön, aber so eine Riesensumme, das macht doch Menschen nur unglücklich.
Ach so, nee, ich hatte dann schon, ich setze mich dann hin und mache ganze Listen, wem ich was gebe.
Ach so, das hast du schon.
Ja, ich konnte es nicht ausführen, weil ich habe es ja nicht gewonnen, aber ich hätte genau gewusst, wer was kriegt und wo was auch gespendet wird und welche Leute jetzt von mir unterstützt werden und so. Cool. Also
das wäre dann keine Gefahr gewesen, dass dann man irgendwie ausklingt und sagt, oha, und jetzt wird hier erstmal in Rio und in L.A. und in Miami erstmal Penthäuser gekauft und
nur. Nein.
Es gibt ja den Spruch, jeder und alles ist käuflich. Ich glaube, da muss man unterscheiden, dass es natürlich immer auch ein Thema der Summe ist. Also jeder Mensch ist unterschiedlich schnell zu kaufen. Würdest du diesem Spruch generell zustimmen, dass es für alles eine Summe gibt? Weil vielleicht hast du es auch schon mal gehört, dass Leute sagen, One-Night-Stand mit diesem unattraktiven, schrecklichen Mann, wenn er mir eine 500.000 bietet, dann opfere ich mich halt. Weißt du, solche Sprüche habe ich schon mal gehört. Ach, und da denkt man immer, wie weit kann man gehen? Ich meine generell, das gibt's.
Nein, es gibt Menschen, die nicht käuflich sind. Es gibt Dinge, die nicht käuflich sind und Situationen, die nicht käuflich sind und so. Und ich würde mich dazu zählen.
Ja, ist eine klare Aussage, ne? Aber es ist, also ich bin auch der festen Überzeugung, dass es da ganz viele gibt. Aber wenn ich mich selbst frage, dann muss ich immer überlegen, inwieweit ich vielleicht unmoralische Angebote annehmen würde. Natürlich nicht, wenn es um Menschen verletzen, aber gerade was vielleicht irgendwie unmoralische über Sex angeht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn mich jetzt vielleicht viele Leute angucken und sagen, was geht denn dem denn ab? Aber da glaube ich, ist tatsächlich die Summe. Oder man muss ein Bungee-Jumping machen.
Hätte ich
Angst vor. Aber wenn man mir Geld bietet, würde ich das vielleicht machen, auch wenn so, ich da gar keinen Bock drauf habe. Also
ich würde niemals
Bungee-Jumping,
nein, und auch okay. Sexmäßig bin ich raus.
Also nein. Millionäre, die irgendwie von einer romantischen Nacht mit Anja Kling träumen, keine Chance, selbst für 10 Millionen.
Keine Chance, tatsächlich nicht. Also kann ich mit Brief und Siegel. Es gibt's bestimmt, aber in dem Bereich, nein, bin ich echt raus.
Wir haben schon über das Liebegeld gesprochen, das ist einen beruhigt. Gab es in deiner Vergangenheit, nun bist du ja seit Jahrzehnten sehr erfolgreich, du hast definitiv keine Sorgen mehr, aber obwohl man natürlich als selbstständige Schauspielerin, ne, das muss man auch immer einordnen, es auch mal. Ja, aber es läuft doch bei dir, liebe Anja. Ich habe ja geguckt, also toi, 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 ne? Also immer
ja,
eine
aber
Produktion.
Aber es hat sich auch verändert.
Gab es mal eine Zeit, in der du wirklich ein bisschen strampeln musstest und jeden Euro umdrehen und schauen, oha,
natürlich.
Es reicht? Wann
natürlich, war das? Das gab's so in meinen Anfängen natürlich. Und ich weiß noch, dass ich sehr naiv und blauäugig und ohne Angst, also das ist das Schöne, als ich so ganz jung war und noch keine Familie, keine Kinder zu versorgen hatte und so, da habe ich immer gedacht, ja, ich gucke mal auf mein Konto, 2 Monate schaffe ich noch. Wenn ich dann nicht irgendwas drehe, dann muss ich was anderes machen, dann muss ich, keine Ahnung, mir einen Job suchen. Das habe ich sehr, ja, wie gesagt, sehr unängstlich betrachtet und bin immer so mit voller Kraft und mit so einer jugendlichen Leichtigkeit da reingegangen. Und letztendlich hat es dann immer irgendwie hingehauen, dass dann wieder das passende Projekt kam und ich weiterarbeiten konnte. Das gab es in den Anfängen und natürlich hat es sich jetzt meine Auftragslage, seit ich 50 bin, ein bisschen verändert. Und sowieso ist die Branche ja im Moment so ein bisschen eine merkwürdige Branche. Also es hat sich ja einiges verändert. Es wird weniger gedreht, es gibt weniger Geld, weniger Projekte. Und das macht sich natürlich in meiner Altersgruppe auch sehr bemerkbar. Was immer noch bei mir jammern auf hohem Niveau ist, ich weiß, ja. Ich drehe, ich habe zu tun. Ich gehöre nicht zu denen, die gar nichts mehr haben oder so. Aber es hat sich verändert. Es ist viel weniger geworden.
Ganz interessant, dass du das sagst, weil ich hätte gedacht, gerade bei Schauspielerinnen in deinem Kaliber und deinem Erfolgskategorie, und ich finde 50 ist ja noch gar nicht das Alter. Ich hatte jetzt kürzlich Andrea Sawatzki zu Gast, die ja jetzt nochmal eine Dekade älter ist. Die sagt auch, natürlich jammert sie auf hohem Niveau, aber auch da merkt man, es verändert sich was. Würdest du also auch sagen, es ist tatsächlich immer noch dieses Klischee, dass ab einem gewissen Alter man für Rollen mehr kämpfen muss und dass man auf einmal durch ein Raster fällt und dann irgendwie nicht mehr automatisch gecastet und besetzt wird.
Na, ich glaube, es ist einfach nicht genügend Geschichten gibt. Das ist ja die große Kampagne, die auch Gesine Krukowski jetzt ins Leben gerufen hat.
Let's change the picture.
Let's change the picture. Und damit hat sie vollkommen recht. Es sind einfach nicht genügend Geschichten für Frauen. Bei ihr geht's ab 57 los in ihrer Kampagne. Werden einfach nicht genügend Bücher geschrieben für Frauen in unserem Alter. Dabei gibt es diese Geschichten. Es ist ja nun unbestritten, dass es Frauen über 47 gibt, die Geschichten zu erzählen haben und sehr sehenswerte und lesenswerte Geschichten. Aber davon gibt es in unserer Film- und Fernsehlandschaft einfach zu wenig für uns alle.
Aber ich glaube, es gibt ja jetzt wirklich durch diese Kampagne Let's Change the Picture erste kleine Veränderungen. Also ich habe zumindest mitbekommen, dass es jetzt mit Intendanten, mit Senderchefs erste Runde Tische gab und natürlich auch mit Drehbuchautoren. Drehbuchautorinnen gibt es leider zu wenig, die würden, glaube ich, viel mehr Stoffe auch für Frauen im besten Alter auch mal zu Ende produzieren, weil du sagst selber, es gibt so viele tolle Angebote, die so Work in Progress sind, aber die werden nicht umgesetzt, weil die Ideen...
Ich glaube schon, ich habe früher immer gedacht, dass wir nicht genügend gute Autoren haben oder so. Das ist Quatsch. Es gibt die Autoren und es gibt auch Ideen für diese Geschichten. Ich weiß nicht, warum das beim Sender oder bei den Sendern so wenig populär ist, diese Geschichten auch umsetzen zu wollen und Aufträge dafür zu erteilen. Und da ist es schon jetzt der erste Schritt in die richtige Richtung, dass diese Kampagne eben auch vieles bewirkt hat an den Intendantentischen und Sendertischen und so. Aber bis zur Umsetzung dauert's noch. Und ich sag dann immer, wir altern hier unter der Hand weg. Also.
Ja, also ich meine, nochmal, ich bin da ein bisschen schockiert, weil ich dachte, dass es in der Alterskategorie 50 plus noch nicht so ein Problem ist, dass es erst so mit Ende 50 losgeht. Das ist für mich eine neue
News.
50
war aber schon immer so. Ja. Also meine Mutter hatte jetzt 35 Jahre eine Schauspielagentur und die hat immer gesagt, ab 50, du wirst sehen, es wird sich auch bei dir verändern. Es ist einfach so.
Kommt da erschwerend noch hinzu, dass ja jetzt auch gerade ARD und ZDF, die ja schon auch bekannt dafür sind, regelmäßig auch große Produktionen und auch Fernsehreihen auf den Markt zu werfen, dass die sich verjüngen wollen und dass es dann auch heißt, ja, wir müssen jetzt mehr Stoffe mit jüngeren Protagonisten haben, weil eigentlich ist ja die Zielgruppe bei ARD und ZDF, da ist es ja genau passend. Das sind ja viele Leute so ab 50 plus.
Ja, trotzdem der Jugendwahn, der ist, glaube ich, nicht nur ZDF und ARD, sondern überall, auch bei den Streamern vor allem und so. Dreht man einfach lieber mit. Ich habe sogar gelesen, irgendwo stand in irgendeiner Zeitung, dass, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, ist auch egal, wer es gesagt hat, dass jemand sehr Entscheidendes gesagt hat, wir drehen grundsätzlich nicht, das ist allerdings nicht von den Öffentlich-Rechtlichen, wir drehen grundsätzlich nicht mit älteren Schauspielern oder Schauspielerinnen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass auch ältere Semester sich einfach wohler fühlen, wenn sie in jüngere Gesichter schauen und nicht in ihresgleichen. Das fand ich echt einen Schock. Also da dachte ich, nein, das glaube ich null. Und ich glaube, dass man da dem Publikum auch was unterstellt, was nicht da ist und nicht gegeben ist.
Das war ein relativ aktuelles Zitat oder ist das 10 Jahre her? Also mir fällt gerade alles aus dem Gesicht, das ist ja heftig. Also da ist aber dann tatsächlich noch einiges an Bewusstsein, Arbeit zu leisten bei den Entscheidern. Genau. Heftig. Ein harter Cut, liebe Anja. Ja. Ich habe recherchiert. Das hast du natürlich auch schon ein paar Mal erzählt. Trotzdem finde ich es spannend, dass du ursprünglich ja immer Ärztin werden wolltest. Das war so einer der ersten Kindheitswünsche. Und du hast auch nach dem Abitur darüber nachgedacht, Medizin zu studieren, bist dann aber doch Schauspielerin geworden. Wie war denn das mit diesem Kampf der zwei Herzen in deiner Brust, dass du ja einerseits diesen frühesten Wunsch hattest, dann aber doch dich für eine andere Wegzweigung entschieden hast?
Naja, das hat sich so ein bisschen ergeben. Und es war auch, wie soll ich sagen, ich habe, in der DDR war das ja nicht möglich, so wie es heute möglich wäre, dass man Medizin studiert und trotzdem nebenbei Schauspiel hat. So. Ich war 19, als die Mauer fiel. Dass das für mich also auch möglich gewesen wäre, ich kam schlicht auf die Idee nicht. Ich dachte, ich muss mich entscheiden. Entweder man studiert Medizin, dann wird man Ärztin, oder man wird eben Schauspielerin. Und da ich ja schon mit 17 meinen ersten Film gedreht habe und der auch sehr erfolgreich lief und ich plötzlich so viele Angebote bekam, bin ich dann da so reingerutscht und habe gedacht, na dann kann ich ja jetzt gar nicht mehr Medizin studieren. Ich habe das ein bisschen bereut, wenn ich ehrlich bin. Ich wäre gerne Ärztin geworden und ich habe es ja auch ein paar Mal spielen dürfen, gehe dann immer voll auf in meiner Rolle. Ja, und ich meine, es gibt ja genug Beispiele von Kolleginnen von mir, die das so gemacht haben, ja?
Klar. Stimmt. Maria Furtwängler ist ja auch.
Maria Furtwängler, auch Christiane Paul oder so.
Stimmt, ja.
Habe ich jetzt nicht gemacht und ja, deshalb ist die Ärztin an mir verloren gegangen.
Aber wäre das denn, war es eine Option? Weil klar, du bist dann ja sehr schnell erfolgreich geworden. Es lief ja dann wirklich, ein Projekt kam nach dem anderen, dass man gar nicht mal in die Versuchung kam zu sagen, Mensch, jetzt mache ich doch mal einen Reset. Hab diese Karriere schon mal angefangen als Schauspielerin, kann jetzt aber doch nochmal versuchen, auch dieses andere Standbein mir aufzubauen. Ich sag's deswegen, weil es ist ja schwer, wenn du erstmal dann etabliert bist, du verdienst dein eigenes Geld, dann möchtest du ja ungern wieder alles auf Reset setzen
und
studieren.
Ja, und es ist auch so, wenn man einmal so drin ist und in der Filmbranche ist und da sich etabliert hat und so, dann, wir wissen ja alle, wie lange man Medizin studiert, also dann ein paar Jahre wieder raus zu sein, dann fängt man hinterher von vorne an. Das war mir natürlich auch klar, dass da niemand auf mich wartet.
Also das war tatsächlich ein Punkt, dass man denkt, wenn ich da nicht aufpasse, weil da warst du ja eine blutjunge Frau, du hättest ja trotzdem dann, aber du meinst, wenn man jahrelang raus ist, dann
also
ist man erstmal.
Wenn ich jetzt mit 23 gesagt hätte, jetzt habe ich ein bisschen gedreht und jetzt studiere ich 7 Jahre und komme mit 30 wieder, das wäre, glaube ich, für meine Filmkarriere nicht so förderlich gewesen. Ja.
Ja, aber demnach war es dann aber auch so, dass dein Job dann auch dich so erfüllt hat.
Ja, na
dass
klar, sonst
nicht,
hätte ich es ja nicht gemacht. Also ich bin als Schauspielerin auch sehr glücklich und mache das furchtbar gerne. Also es wäre nur die. Das andere hätte ich auch gerne gemacht, ja, wenn ich das irgendwie hätte verknüpfen können. Wobei man sieht ja auch, wenn man Medizin studiert und dann aber ganz viel dreht, dann kann man auch irgendwann nicht mehr als Medizinerin arbeiten. Nun muss man so viele Weiterbildungen machen, man muss ja dranbleiben am Ball, man muss ja mit der Entwicklung gehen. Also man kann dann auch nicht, umgekehrt geht's genauso wenig aus meiner Sicht. Man kann jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt mal 10 Jahre Schauspielerin und dann mach mich wieder Ärztin. Das geht auch nicht.
Wie haben dich deine Eltern geprägt? Was für Werte und gute Ratschläge vielleicht haben sie dir mitgegeben? Es gibt Millionen Eltern, Millionen verschiedene Werte, Ratschläge.
Ja, also ich habe eine wirklich unglaublich schöne Kindheit gehabt. Ich bin sehr behütet groß geworden und ich glaube, was unsere Familie sehr geprägt hat, ist der ewige optimistische Humor. Also es wurde sehr viel gelacht, auch in Situationen, wo man dachte, es ist gerade gar nicht so lustig, hat mein Vater und meine Mutter beide gleichermaßen auf. Deshalb sind ja auch schon 60 Jahre jetzt, oh mein Gott, sie sind 60 Jahre verheiratet.
Ist das schön. Wahnsinn.
und zwar immer noch sehr liebevoll und immer noch sehr humorvoll miteinander und so. Und ich glaube, das macht ganz viel aus. Also wenn man so groß wird in so einer Familie, wo es sehr liebevoll und sehr humorvoll und mit sehr viel Toleranz und sehr viel Verständnis füreinander, was nicht heißt, dass es auch mal gekracht hat und dass wir auch als Pubertäre gehören, meine Schwester und ich, nicht auch mal Ärger hatten mit meinen Eltern. Aber grundsätzlich war es sehr humorvoll geprägt. Und ich glaube, das ist was, was mich bis heute prägt und was mich so durch mein Leben begleitet.
Aber war es dann auch so, dass natürlich auch eine gütige Strenge konnte auch eingestreut werden? Also deine Eltern konnten auch mal auf den Tisch schauen, wenn du sagst, ne, die Teenager haben wir.
Ja? Lustigerweise war mein Vater ein strenger Vater bei allem Humor. Also es gab bestimmte Dinge, da brauchte man nicht diskutieren. Da haben wir immer alles über meine Mutter gemacht. Wenn wir irgendwas durchsetzen wollten, haben wir gesagt, müssen es mit Mama klären. Und Mama muss es dann mit Papa klären. Das hat sich total gedreht, als wir Kinder gekriegt haben.
Ja.
Jetzt
ja,
als
ja.
Großeltern ist mein Vater nur noch milde. Die dürfen alles. Und meine Mutter ist die Strenge und sagt bis hierhin nicht weiter. Also es hat sich einfach so ein bisschen umgedreht.
Nun hast du ja bis heute einen wunderbar engen Draht zu deinen Eltern. Wenn es richtig recherchiert ist, lebst du seit mehr als 25 Jahren gemeinsam auf einem großen Grundstück. Natürlich habt ihr eure eigenen privaten Areale, aber ihr habt in der Nähe von Potsdam ein Refugium, wo ihr doch sehr dicht beieinander wohnt. Wie kam es zu diesem, wie ich finde, sehr schönen Lebensmodell, was ja immer seltener wird, dieser Mehrgenerationen-Haushalte, wobei ihr nicht unter einem Dach lebt, ne? Das muss man nochmal betonen. Aber wie kam das? War das, hat sich das ganz homogen so ergeben oder war das ein Wunsch deiner Eltern oder wie kam das?
Das hat sich zufällig ergeben. Also eigentlich war nur meiner Schwester und mir klar, dass wir gerne zusammen wohnen wollen würden. Und eigentlich waren wir auf der Suche nach zwei gegenüberliegenden Wohnungen irgendwo in Berlin-Prenzlauer Berg mit vielleicht einer gemeinsamen Dachterrasse. Das war so unser Traum. Zwei Mietwohnungen. Und das haben wir nicht gefunden. Freunde von uns hatten das und dann haben wir das so toll gefunden und so, aber wir haben es nicht gefunden. Und dann haben wir irgendwann, ich muss dazu sagen, dass wir sind ja da auf dem Land groß geworden und wenn man dann so 16, 17 ist, dann wird das wahnsinnig langweilig da und denkt man, oh, hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht, dann zieht's einen in die Stadt. Dann waren wir also beide in Berlin und mir war aber immer klar, dass wenn ich selber mal einen Kinderwunsch habe, dass ich dann wieder aufs Land ziehen möchte, weil ich immer die Mütter beobachtet habe am Keuwitzplatz, am Spielplatz sitzen mit geschnittenen Möhrchen in einer Tupperdose und dem, die, also da sitzen müssen den ganzen Tag und sagen, Paul, jetzt gib mal der Anna die Schippe zurück und so, das wollte ich nicht. Ich wollte aber Kinder. Und ich wollte gerne, dass meine Kinder genauso wie ich groß werden, dass man sagt, geht raus spielen und kommt einfach zum Essen wieder rein. Und dann, und meine Schwester war dann schwanger, glaube ich, als wir anfingen zu suchen, ja. Und ich hatte dann auch schon so langsam, dachte ich, ich will auch irgendwann Kinder. Und dann haben wir gedacht, wenn wir vielleicht aufs Land ziehen, dann doch das Land, in dem wir uns auskennen, wenn wir jetzt keine Wohnung finden. Und dann wurde zufällig das Nachbarhaus unserer Eltern frei. Der Mann verkaufte sein Haus. Und dann sind wir dahin marschiert und haben gesagt, wir würden es vielleicht nehmen.
Ich würde mal sagen, manchmal gibt es keine, also es gibt Zufälle, aber das war wahrscheinlich dann doch eine universelle Fügung, dass es so gekommen ist.
Ja.
Stichwort Prägung. Du hast ja selbst zwei Kinder. Wenn du jetzt mal zurückblickst, was war dir wichtig, deinen beiden Kindern mit auf den Weg zu geben? Du hast ja schon gesagt, du bist mit sehr viel Humor aufgewachsen, auch mit einem unerschütterlichen Optimismus. Was war dir als Mama ganz besonders wichtig? Weil man muss ja sagen, die Welt hat sich ja auch weitergedreht. Es ist eine andere Welt, als du jung warst. Es ist, finde ich, schwieriger geworden. Vieles ist auch leichter geworden für junge Menschen, aber es ist doch eine sehr herausfordernde Welt. Was war dir da wichtig?
Jetzt waren wir ja so eine Großfamilie. Wir haben alle so ein bisschen an den Kindern rum erzogen. Ja? Und ich glaube, dass diesen unerschütterlichen Optimismus und den Humor, den haben wir automatisch weitergegeben. Da musste man jetzt nicht sagen, das ist uns wichtig, sondern das hat sich so ergeben. Das haben die beiden jetzt auch, Gott sei Dank. Ansonsten wollte ich, dass sie mutige und starke Menschen werden, die sich trauen aufzustehen mit einer gehörigen Portion Bescheidenheit dazu. Weil immer nur aufstehen und sagen, ich kann alles und ich bin alles und ich kann mich zu jedem äußern und so, das finde ich auch nicht richtig. Ich finde, man muss auch so ein bisschen, ja.
Demut meinst du, also ein bisschen sich mal resetten und Selbstbewusstsein aber nicht
sich nicht überschätzen. Genau.
Wie selbstsicher oder unsicher warst du als Kind/Teenager?
Total unsicher. Ich bin selbstbewusster geworden mit der Geburt meiner Kinder, weil ich da plötzlich gemerkt habe, es ist nicht wichtig, dass mich jeder gut leiden kann. Die Prioritäten verschieben sich wie alle, das ist, klingt so ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Es war, wenn du Kinder hast, dann ist es so, denen ist völlig wurscht, ob ich Schauspielerin bin oder nicht, ob ich erfolgreich bin oder nicht, ob der Film erfolgreich ist oder nicht. Wenn ich nach Hause kam, haben die gesagt, wann gibt's Essen und was gibt's und wo ist meine schwarze Hose und kannst du mit mir Hausaufgaben machen? Und das hat mit mir ganz viel gemacht, weil ich dachte, das ist das, worauf es ankommt. Und das ist mir wichtig. Und dass wir hier als Gemeinschaft funktionieren, das ist mir wichtig. Und alles andere muss ich dem unterordnen. Und das hat dann auch was mit deinem Selbstwertgefühl gemacht. Und so vorher als junge Frau habe ich viel zu oft gedacht, ich könnte jemandem nicht gefallen, ich könnte was falsch machen, ich könnte eine falsche Ausstrahlung haben, in dem, wie ich mich bewege, was ich sage, wie ich gucke und so. Also ich habe in einer Ballettschule angefangen. Bevor ich dann Schauspielerin wurde, war ich hier an einer staatlichen Ballettschule in Berlin. Und ich weiß noch, dass mein Kommilitone zu mir gesagt hat, Anja, ich glaube, dass du immer nichts sagst und immer so still in der Ecke sitzt, liegt daran, dass du sehr unsicher bist. Aber das kommt bei den anderen so komisch an. Die denken, du willst mit dir nichts zu tun haben.
Und ich so dachte, als Arroganz.
Ja, so als Arroganz, so das schnell ausgelegt. Und das war gar nicht so. Ich hatte einfach immer nur Angst, dass ich was falsch machen könnte. Also das war so als junges Mädchen ganz schlimm. Ich habe dann viel, also nicht natürlich, nicht nur durch meine Kinder und die Geburten, sondern auch viel durch den Beruf gelernt.
Das ist ja so eine Ambivalenz, wenn du sagst, du warst ein sehr stilles oder ein schüchternes Kind. Das ist ja erstmal für den Laien eine Diskrepanz, dass du dann so einen extrovertierten Beruf hast. Total. Wobei man ja auch häufig hört, dass gerade Schauspielerinnen und Schauspieler gerade häufig auch sehr introvertierte Menschen sind. Aber das, also du warst dann sehr dünnhäutig in den ersten Jahren und hast dich immer zu sehr auf dem Tablett durchleuchtet, bewertet gesehen.
Genau, und ganz ehrlich, also eigentlich war ich tatsächlich, du triffst da genau den Nagel auf den Kopf. Ich war eigentlich überhaupt nicht geeignet für diesen Beruf. Also ich habe mich gar nicht gesehnt nach Aufmerksamkeit von oder diesem beurteilt werden von Menschen. Deshalb bin ich auch nicht zum Theater gegangen. Das ist wirklich ein Unterschied. Meine Schwester liebt das. Ne? Die ist auch aufgeregt wie die Hölle, wenn sie auftreten muss vor 2000 Leuten in irgendeinem Theater. Aber sie sagt, in der Sekunde, wo der Vorhang hochgeht und sie sieht, dass diese 2000 Leute an ihren Lippen hängen, dann blüht sie auf. Und so, und das habe ich nicht. Also jede Laudatio, die ich halten muss und so, das ist für mich so. Also ich bin so unnormal aufgeregt.
Das auch immer, auch das heute noch, würdest du sagen.
Ganz furchtbar. Ja, ganz furchtbar, steht in keinem Verhältnis. Das klingt ein bisschen, als würde ich damit kokettieren, aber es ist wirklich so. Und je älter ich werde, habe ich das Gefühl, dass es schlimmer wird. Weil ich immer denke, jetzt erwarten die alle von mir ja noch viel mehr als früher. Und ich habe immer ein bisschen die Sorge, dass ich das nicht erfüllen kann. Also so eine latente Versagensangst. Ja. Und
wobei ich glaube, die kennen alle Menschen, die eine gewisse Durchlässigkeit haben. Also ich bin in einer anderen Branche, aber auch ich habe immer wieder Versagensängste und denke auch, oh Gott, ich mache den letzten Murks hier. Und man hat immer mal wieder heftige Selbstzweifel.
Ja, ja. Und ich habe mich inzwischen daran gewöhnt und ich kann damit umgehen. Und ich weiß, der erste Drehtag, da habe ich das auch, spätestens in der ersten Mittagspause wird's besser. Also und deshalb, sonst könnte ich ja damit gar nicht weitermachen, ja. Ich kenne mich ja. Aber es hört nicht auf. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ach, da gehe ich völlig lässig rein und mache da so mein Ding und weiß, dass es gut wird oder so. Das habe ich leider nie.
Nochmal ganz kurz für Menschen, die es nicht wissen, eigentlich wissen es die meisten, aber du erzählst von deiner Schwester Gerrit Kling, die ja auch eine sehr erfolgreiche Schauspielerin ist, die ist 5 Jahre älter, nur dass man das nochmal sagt. Ich glaube, die meisten wissen es, aber ich wollte nochmal ihren Vornamen erwähnen.
Gerrit Kling.
Ach, habe ich.
Gerrit sagen die meisten.
Gerrit,
das sagen auch die meisten.
Ja, Gerrit ist ja eigentlich auch ein Männername.
Sie heißt eigentlich Gerrit, aber sie hat für sich ein R gestrichen, weil der Gerrit, der
da
Name, ist ein
Männer. Da habe ich jetzt nicht gut genau recherchiert.
Nein, du hast sehr gut recherchiert, weil wenn du sie suchst, sie heißt ja Gerrit Kling, mit Doppel-R. Aber sie selbst hat das R gestrichen, weil sie keinen Jungsnamen haben wollte.
Aber wie kam das? Muss ich jetzt mal fragen, wie kam das?
Ja, das war einfach ein Fehler meiner Eltern.
Sie haben gedacht, oh, hübscher Mädchenname, oh.
Ja, da gab es irgend so eine Großcousine oder so. Und mein Vater kommt ja aus Sachsen und die sagen halt Garrett. Egal, ob es mit einem R oder zwei R geschrieben wird, es wird Garrett genannt. Und da haben sie Garrett.
Okay.
Und haben später erst dann gecheckt, dass es ein Jungsname ist. Und da war es dann so ein bisschen zu spät.
Herrliche Anekdote. Mit was für Gefühlen und Erinnerungen blickst du auf deine Schulzeit zurück? Weil das ist ja auch eine für viele harte Zeit, muss ich sagen. Ja. Also Schulzeit ist.
Da habe ich ja auch so meine eigene Theorie. Ich glaube, dass es sehr oft den Lehrer in den ersten 4 Jahren ankommt. Und da hatte ich so großes Glück. Ich hatte eine Klassenlehrerin, die heißt Frau Effert. Und Frau Effert, in die waren wir alle, nicht nur ich, regelrecht verliebt. Also wir haben gelernt für sie, weil sie so eine tolle Grundschullehrerin war. Und ich war die ersten 4 Jahre, hat sie jedes Fach bei uns unterrichtet. Und ich habe sie immer mit Herzenaugen angeguckt. Wir sind vor ihrem Haus, in dem sie wohnte, auf der Straße auf und abgelaufen, in der Hoffnung, dass sie rausguckt und winkt. So war das mit meiner Grundschullehrerin. Und dadurch hat sie einen Grundstein gelegt, dass ich meine 12 Schuljahre relativ gerne zur Schule gegangen bin. Es gab natürlich Lehrer, die ich nicht so mochte, es gab Fächer, die ich nicht so mochte, aber ich bin gut durch die Schule gekommen und auch leicht durch die Schule gekommen und hatte ein super Ergebnis am Ende. Und
so von der Schulgemeinschaft, weil das ist natürlich das eine sind die Lehrer, wie die sich verhalten, wie die einem die Lust am Lernen vielleicht beflügeln oder eben die Lust am Lernen nehmen. Das andere ist ja dieses Schulklassengefüge. Du sagst, du bist eine unsichere Person früher, eine Person ist ein doofes Wort, Kat. Du warst eine unsichere Frau, ein unsicheres Mädchen. In den ersten Jahren, hat sich das bemerkbar gemacht, dass du dann manchmal auch schnell als Opfer missbraucht wurdest, dass man auf der Anja kann man ein bisschen einhauen. Nee,
das da ist muss ja, man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ja. Ich war, mir fehlte so Selbstbewusstsein, wenn ich neu irgendwo hinkam, wenn ich mich vorstellen sollte, wenn ich niemanden kannte oder so, ja. In meinem Klassengefüge war das nicht so.
Alles klar.
Also da war ich eine von allen und auch immer mit Mangel und also,
sehr gut.
Ja.
Das Wort Erfolg ist, finde ich, sehr weitläufig und weiträumig zu definieren. Wie definierst du für dich das große Wort Erfolg? Was ist für dich Erfolg, wenn du sagst, vielleicht, wenn du irgendwann mal mit 90, 95 mit einem gütigen Lächeln auf dein Leben zurückblickst und sagst, Mensch, ich habe ein schönes und auch erfolgreiches Leben gehabt. Was ist denn dein Erfolg?
Ich glaube, ich werde von einem erfolgreichen Leben sprechen können, wenn ich die meiste Zeit meines Lebens glücklich war. Das hat gar nicht so viel mit beruflichem Erfolg zu tun oder so. Man kann auch ohne das sehr glücklich sein. Und wenn man das ist, und man ist auch nicht durchgehend glücklich, auch das halte ich für völlig verlogen. Aber wenn ich am Ende sagen kann, ist die Überzahl meiner Lebenszeit war gespickt mit glücklichen Momenten und glücklichen Phasen und frohsinnigen Phasen, dann war ich erfolgreich.
Nun hast du nochmal, um auf das berufliche Thema Erfolg zu kommen, du hast in so vielen tollen Projekten auch in Kinohits mitgespielt. Gibt es spontan ein Projekt, wo du sagst, Mensch, das ist ganz tief in meinem Herzen, da habe ich so tolle Erinnerungen und da war ich so stolz auch und das war so rund alles, dass dir das sofort einfällt, es ist schwer. Ich habe mal geguckt, du hast so viele bekannte Produktionen.
Also eins alleine rauszupicken ist tatsächlich schwer, weil dafür...
Vielleicht dann zwei, drei.
Also ich sag mal drei Sachen, die mir sehr wichtig sind. Ja. Also im dramatischen Bereich war und was auch wirklich für mich super erfolgreich, wirklich jetzt mal beruflich sehr erfolgreich lief, war Wir sind das Volk. War ein Dreiteiler, Thomas Berger hat den gemacht. Und
2009, ne? War das irgendwie 2008, 2009? Oder?
Das kann sein, ist schon lange her, genau. Aber das war für mich eine ganz wichtige Zeit und eben auch sehr, sehr erfolgreich. Und da habe ich auch viel Lob erfahren. Und dann war Traumschiff Surprise natürlich für mich was in Richtung komödiantisches Vermögen und auch überhaupt in so einer Komödie mitspielen zu dürfen und dann auch noch in so einer, die so erfolgreich war.
9,5 Millionen Besucher muss man nochmal sich auf
genau.
der Zunge zergehen lassen.
Ja, aber auch die Begegnung mit Bulli und Rick und Christian und auch Till, das war einfach eine tolle Zeit. Und ich hoffe immer noch, dass Bulli nochmal Periode 2 dreht.
Das
und dann Königin Metapher einfach in die Jahre gekommen, nochmal wahrscheinlich in einer Ehekrise mit Till Schweiger oder was, keine Ahnung. So, also schön. Das ist schon auch ein wichtiger Moment gewesen und was meine schönste Drehzeit war, muss ich sagen, da habe ich in so einer Co-Produktion mitgemacht, es hieß La Piovra, Otto Inova, eine italienische Produktion, aber mit ZDF-Beteiligung und das war ein rein italienisches Team, gab einen Franzosen noch und ich als Deutsche und der Rest war italienisch besetzt und ich konnte kein Wort Italienisch, als ich dahin kam. Wir haben am Anfang versucht, alle Englisch zu spielen. Das wurde dann nach 3 Tagen geändert. Dann haben wir alle in unserer Muttersprache gespielt. Und da war ich insgesamt mit einer Unterbrechung, insgesamt waren es am Ende 6 Monate, die ich da spielen durfte mit diesem Team und diesen Leuten. Und das war für mich so eine unglaublich tolle Erfahrung. Also das war so eine Miniserie am Ende und die ist auch ausgezeichnet worden. Also es war auch ein Erfolg. Aber was diese La Piovra betrifft, war es vor allem diese Begegnung mit diesen Leuten und die Art und Weise des Drehens in Italien, das unterscheidet sich schon.
Auch, ich wollte sagen.
Unterscheidet sich schon so ein bisschen von dem, was wir machen. Und das war, also ich weiß noch, als ich da zurückgeflogen bin von Rom wieder nach Hause, habe ich auch Rotz und Blasen geweint, weil ich dachte, ich kann ohne die nicht mehr drehen. Es geht nur noch mit denen. Es ging dann auch ohne sie und am Ende ist es ja so, immer am Ende eines Films denkt man, jetzt will ich nur noch mit denen. Aber da in Italien war es eben besonders krass.
Wo viel Licht ist, ist auch manchmal Schatten. Welche, musst du jetzt gar nicht Titel nennen, aber gibt es irgendwelche Jugendsünden, irgendwelche Produktionen, wo du jetzt mit einem Lächeln raufblickst, aber sagst, oha, da hätte ich vielleicht doch mal lieber die Finger von lassen sollen oder passt du?
Viele.
Viele. Klare Ansage.
Viele. Natürlich. Also ich habe auch Filme gemacht, da sage ich, heute hätte ich mal nicht machen sollen oder Ja, aber das bleibt auch so. Das passiert immer wieder. Man macht manchmal Sachen, da ist man hinterher enttäuscht.
Aber was ist dann für ein Learning? Das, du sagst, das gehört einfach dazu. Du sagst ja auch, man ist nicht immer happy. Wellen sind einfach
richtig. Am Ende weiß man ja auch nicht, man ist von so vielen Dingen abhängig. Am Ende, ich schneide den Film nicht, ich lege die Musik da nicht drunter, ich führe die Regie nicht. Also ich bin von vielen Dingen abhängig. Und es kann gut sein, dass ich am Anfang denke, das ist ein tolles Buch, da kann man ganz viel draus machen. Und ich sehe das Ergebnis und denke, das ist überhaupt nicht das, was ich gelesen habe. Das passiert.
Also das finde ich auch eine sehr spannende Aussage, dass natürlich, man kann beim Drehen gutes Gefühl haben, aber am Ende ist ja der Schnitt auch super wichtig.
Absolut.
Und wie die ganze, der Rhythmus des Films
ist. Und welche Wirkung Musik hat, das ist unfassbar. Das muss man muss sich mal so Filme angucken, mal ohne Musik oder mal mit einer tragischen Musik drunter und dann legt man mal so eine schottische Tanzmusik drunter. Das ist ein völlig anderer Film.
Oder so cheesy, wenn dir die Musik zu schnulzig wird, wo man denkt, boah, das ist eigentlich toll gespielt, aber es wird so ganz zugekleistert
auch
von so Musik.
Das ist mir auch schon passiert und ich dachte, nehmt die Musik da weg, um Gottes Willen, aber ich habe die Entscheidungsgewalt nicht und dann muss man damit leben.
Disziplin und Dranbleiben sind ja zwei wichtige Faktoren, wenn es um den beruflichen Erfolg geht. Das ist zwar auch ein hat so einen Bart, aber es ist leider wahr. Also Disziplin ist einfach wichtig, es sei denn, du hast super Glück und kannst als Influencer mal von 0 auf 100 kommen, aber ob das langfristig ist, ist eine andere Frage. Wie bist du denn zu Beginn dran geblieben und diszipliniert geblieben? Weil ich glaube, es lief relativ geschmeidig bei dir, aber auch du musstest ja sicherlich erstmal Gas geben und ein bisschen kämpfen und.
Also tatsächlich habe ich gar nicht so doll kämpfen müssen und einfach viel Glück und bin, ja, wie man so schön sagt, zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Leute geraten, die richtigen Projekte mit mir gemacht haben. Ja. Ich habe ein einziges Mal, da war ich so Mitte 20, glaube ich, da habe ich zu meiner Mutter, die ja da schon meine Agentin war, gesagt, ich möchte mehr ins Charakterfach rutschen. Ich möchte diese ganzen nur seichten Formate, die absolut ihre Berechtigung haben, ich will sie gar nicht verurteilen, aber nur das möchte ich nicht für immer bedienen. Und das haben wir sehr gestreut und signalisiert und dann eben auch mal eine Weile was abgesagt und gesagt, das möchte ich nicht drehen. Und dann kam wieder mein Glück ins Spiel und der richtige Regisseur hat mir dann die richtige Rolle verpasst und damit war dann der Grundstein gelegt für weitere bessere Rollen.
Es hat dann demnach tatsächlich geschnurrt. Es war, dann hast du jetzt eine mehr als 30-jährige recht schnurrige Phase. Also du hast nie mal irgendwie, das ist ja nichts Schlimmes, ich finde das ja sehr beneidenswert. Also manchmal ist, es hört sich ja immer so toll an, ich musste ganz viel kämpfen und ich habe und bei Freunden im Gästezimmer geschlafen.
Ja, aber das tatsächlich war das bei mir nicht so. Ich hatte wirklich immer so, dass ich, jetzt bin ich auch nicht jemand, der immer das Geld so nimmt und sofort rausschleudert, sondern ich weiß ja, dass ich nicht weiß, wie lange ich auskommen muss mit dem Geld, was ich für einen Film verdient habe, sondern ich habe dann immer so ganz normal gelebt und damit hat es irgendwie immer ganz gut hingehauen und ja, bis heute eigentlich.
Spannend finde ich, dass ja deine Mutter, hilf mir bitte, ist sie bis heute deine Agentin oder inzwischen nicht mehr, weil sie jetzt das Leben einfach so genießen möchte, ohne Arbeit, oder wie ist das?
Ja, also bei uns ist jetzt so, meine Mutter ist, sie wird mich verurteilen, dass ich das sage, aber sie ist 80 geworden.
Ja, aber.
Aber sie sieht überhaupt nicht so aus und sie ist total fit und also noch volle Lotte dabei. Aber sie hat tatsächlich letztes Jahr im Mai gesagt, sie würde sich gerne ein bisschen zurückziehen, was die Agentur betrifft und deshalb haben mein Mann und ich die übernommen. Ja. Wir sind jetzt also auch noch Agenten. Und haben diese Agentur Kling, das ist ja auch mein Name, übernommen. Wobei meine Mutter hatte nur noch 4 Leute.
Okay.
Und wir haben also die 3, ich bin ja eine von den 4, die 3 anderen gefragt, ob sie dann auch sich von uns vertreten lassen würden. Sie haben Gott sei Dank alle 3 Ja gesagt. Ich selbst bin bei meiner Mutter geblieben. Also weil so gar nichts machen, kann sie sich auch nicht vorstellen. Und ich würde auch ungern für mich selbst verhandeln oder auch mein Mann, das ist immer so ein bisschen komisch. Meine Mutter macht das seit 30 Jahren, die verhandelt also weiter für mich. Und wir, mein Mann und ich, wir bauen gerade neu auf. Also wir nehmen jetzt, weil 3 reichen nicht, wir nehmen jetzt neue Schauspieler auf. Mein Mann hat seinen Beruf an Nagel gehängt.
Das ist ja auch sehr schlau, also weil es ist ja immer gut, auch mehrere Standbeine zu haben in der Agentur. Also
wobei ich immer betonen muss, ich bin schon hauptsächlich Schauspielerin.
Ich wollte sagen, nein, also das noch bist du, nur du hast ja gesagt, man weiß nie, wir hatten vorhin das Thema, es ändert sich so ein bisschen was und toi, ich bin sicher, dass du auch mit 65 noch tolle Rollen spielen wirst. Oh, aber
so Holz, wo man mal hinlaufen
kann. Es ist hier nur so ein Plastik.
Mal hier.
Nein, das nur, wie du ja sagst, das hat sich so ein bisschen verändert. Deswegen finde ich das natürlich eine gute Geschichte, dass ihr euch
da
so ein bisschen aufstellt.
Genau, und es ist ja so oder so, ob man jetzt gut oder nicht gut gefragt ist, es ist ja so, dass man immer zu Pausen dazwischen hat, ne? Also man dreht ja nicht tak, tak, tak aneinander. Das heißt, jetzt sieht es so aus, dass mein Mann Vollzeitagent ist, sehr mit dem Aufbau der Agentur beschäftigt ist und ich bin in den drehfreien Zeiten dabei und arbeite ihm so zu und letztendlich aber entscheiden tun wir alles gemeinsam und das läuft ganz gut an.
Aber warum ich das gefragt habe mit deiner Mama, das ist ja einerseits was Wunderbares, es kann aber auch Konfliktpotenzial haben, wenn man in der Familie beruflich zusammenarbeitet. War es mal auch schwierig und dass ihr da komplett konträre Vorstellungen hattet? Ich kann mir vorstellen, natürlich als du jung warst, da hat natürlich die Mutter schon mit sanfter Dominanz das so gesteuert, aber irgendwann wirst du dann ja auch selbstbewusster und du hast ja gesagt, du wolltest mehr ins anspruchsvollere Fach, andere Rollen. Hat es da auch mal gekracht oder mal geknirscht in diesem Gefüge Mutter-Tochter?
Ja, also erstaunlicherweise zwischen meiner Mutter und mir nicht, zwischen meiner Schwester und meiner Mutter sehr wohl. Was, glaube ich, daran liegt, dass die beiden sich sehr ähnlich sind. So. Und dann knallt's einfach schneller. Ich komme sehr, sehr nach meinem Vater. Und wie gesagt, die sind seit 60 Jahren verheiratet. Das funktioniert. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, was es ist. Also, es ist ja der eine nicht richtig und der andere falsch. Es ist einfach so, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Ich habe meiner Mutter immer sehr vertraut. Wir haben ganz, ganz ähnliches Bauchgefühl, was Stoffe betrifft. Also sie hat oft gesagt, lies mal, aber ich bin nicht überzeugt. Und dann war das 100% auch das, was ich empfunden habe. Schön. Oder eben andersrum. Es gab tatsächlich wirklich in diesen über 30 Jahren niemals so einen richtigen Krach zwischen meiner Mutter und mir.
Das ist auch eine Leistung, muss ich sagen. Chapeau. Ja. Also toll. So wie du vor mir sitzt, schätze ich dich als sehr empathischen, aber auch sanften Menschen ein. Was bedarf es denn, dass Anja Kling auch mal zu einer Misanthropin werden kann, dass sie sagt, Menschen sind zwar eigentlich was Wunderbares, aber es gibt auch so schreckliche Menschen und da geht mir so auf den Zeiger.
Kann ganz schwer umgehen mit Lüge. Also wenn mich jemand so offensichtlich anlügt, dann ist bei mir total der Ofen aus. Ansonsten, ich glaube, ich bin recht verträglich so hier tatsächlich.
Also es bedarf schon einiges, ne? Man muss dich dann sehr viel pieksen, bis du dann auch mal richtig explodieren kannst. Weil das ist, finde ich, auch interessant, wenn Menschen so eine sehr ruhige, sanfte Ausstrahlung haben und dann aber auch richtig explodieren können. Und dann ist man besonders.
Frage, ne? Weil ich denke schon, dass ich auch ich überlege gerade fieberhaft, was war denn so die letzte Situation? Ich kann schon auch aus dem Anzug fahren. Was war es denn?
Ist ja auch wichtig, ne? Also ich glaube, das ist wichtig, mal einen Katalysator zu haben.
Ja,
ne?
Ich kann dir jetzt gar nicht so ein Beispiel.
Aber würdest du sagen, im Job auch mal oder ist es eher dann in der privaten, dass du dann auch bei den Kids auch mal laut wirst oder so, wenn die dir, ich meine jetzt, dein Großer ist ja schon lange raus.
Der ist 23 und die Kleine wird 20. Also.
Ja, mein Gott, dann sind beide ja aus dem Rübsen raus. Aber auch da gab es ja sicherlich auch mal Momente, wo du richtig aus der Haut fahren musstest. Ne? Also ich
ja, bestimmt. Aber es ist alles nichts Existenzielles gewesen.
Was ist für dich generell das schlimmere Gefühl, mit Pauken und Trompeten zu scheitern, also irgendwas komplett zu versemmeln oder es im Rückblick nie versucht zu haben?
Ja, dann möchte ich lieber mal richtig versemmeln.
Weil, also dieses andere Gefühl, das ist
das
so.
Das Gefühl, am Ende dazustehen und zu sagen, ich habe das mich nicht getraut und ich habe nie, das ist ja ganz furchtbar. Dann hat man ja immer das Gefühl, was verpasst zu haben.
Hast du so ein inneres Feuer, oder anders gefragt, was motiviert dich, um an Zielen, egal was für Ziele das sind, wir alle haben ja Ziele im Leben, um an denen festzuhalten und dich da immer wieder auch neu zu positiv zu konditionieren, um diese Ziele irgendwann zu erreichen? Was ist da so das innere Feuer bei dir oder was ist die
innere
Motivation?
Kommt so ein bisschen
darauf
an, welche Ziele ich mir da so stecke. Also was ist es?
Ja, man hat ja manchmal so das große Ganze. Man hat vielleicht auch kurzfristige Ziele. Man möchte irgendwelche Reisen noch machen, irgendwelche.
Also
kann
ich
so
glaube,
vieles geben.
Mein klingt so ein bisschen simpel, aber das, was du mich vorhin gefragt hast, was möchtest du denn als 90-Jährige rückblickend über dein Leben sagen? Ich möchte einfach versuchen, die Glücksmomente zu sammeln. Ich möchte versuchen, nicht mich an den negativen Dingen festzuhalten oder aufzuhalten, sondern ich bin jemand, der immer, mein Lebensmotto war immer neues Spiel, neues Glück. Also wenn irgendwas nicht klappt, wird es ad acta gelegt, vorbei, nächsten Schritt nach vorne. Also nicht zurückgucken, nicht dieses ewige hätte ich doch, und wenn ich das gemacht hätte, dann so, sondern ich habe das probiert, hat nicht geklappt oder eben doch, aber egal, jetzt geht's weiter. Und wenn ich das so durchziehen kann, das ist so mein, und ich glaube, das ziehe ich durch, weil es mein Naturell ist. Also ich bin so gestrickt und das möchte ich einfach auch so beibehalten.
Also Leitspruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Also,
genau, nee, und vor allem nicht an diesen, es gibt so viele Menschen auch um mich rum, die den ganzen Tag am Meckern sind. Die immer alles furchtbar finden und schrecklich finden. Und wenn es nicht das Wetter ist oder, also alles eigentlich immer zu bemängeln haben. Und es gibt diese notorischen Kopfschüttler, die den ganzen Tag einen Kopf schütteln oder immer einen Vogel zeigen. Und ich denke immer, was hilft das? Also was bringt das einem? Also wenn man mit irgendwas unzufrieden ist, muss man es ändern.
Wohl wahr. Das Problem ist halt, dass manchmal Menschen so in ihren täglichen Verpflichtungen verstrickt sind, dass es schwerfällt, was zu ändern. Gerade wenn Menschen im Job frustriert sind, das ist so das beste Beispiel. Die haben dann drei Kinder, haben Verpflichtungen, müssen eine Familie annähern, wobei sich das ja heute auch anders ausstellt. Immer mehr verdienen beide in Beziehungen, aber du weißt, was ich meine. Dann ist es halt schwer.
Es ist natürlich schwer.
Also zusammen macht und ändert das doch was. Ja, muss man ja erstmal dann neue Ausbildung machen.
Die Möglichkeit finden, genau. Aber stehen zu bleiben und immer unzufrieden zu sein, ist jedenfalls nicht die Alternative. Dann muss man, also ich würde dann immer versuchen, rechts und links zu gucken, wie komme ich aus dieser Misere raus? Wer hilft mir? Welche Hand kann ich greifen, damit ich Dinge, die mich wahnsinnig unglücklich machen, ändern kann? Also alles andere finde ich.
So soll das auch sein, finde ich. Wenn du heute in dich reinhorchst, wie empfindest du dein mentales Alter? Es gibt ja so dieses gefühlte Alter, sage ich jetzt mit Augenzwinkern. Einige sagen, auch mit 70 noch innerlich fühle ich mich wie 35.
Ja.
Was ich manchmal glaube, weil es gibt wahnsinnig frische Menschen im Kopf, wo man sagt, die haben den Mindset eines Mit-30ers, ganz toll. Und wie ist du dein gefühltes körperliches Alter?
Also, sagen wir mal so, ich werde jetzt dieses Jahr 54. Ich fühle mich null wie 54. Ich finde, diese Zahl ist wie ein Fremdkörper, gucke ich das an und denke so, was, das bin ich. Ich bin, so würde ich sagen, mit Mitte, Ende 30 mental stehen geblieben. Ja. Und auch körperlich fühle ich mich gar nicht so viel älter. Das Einzige, was es mir verrät, ist mein Spiegelbild. Und da schrecke ich manchmal und denke, ach so, ja, du bist gar nicht Mitte, Ende 30. Das sehe ich schon sehr wohl. Oder es gibt so Situationen, ich hatte so eine lustige Situation. Es gibt auch Momente, die kennst du sicher auch. Manchmal fühlt man sich ja auch wirklich morgens uralt und denkt, oh, ich sehe es auch, ich sehe es schrecklich aus. So.
Und dann noch schreckliches Licht.
Genau, Licht von oben, ganz schlimm. So. Und dann gibt's aber auch Momente, da denkst du, ach, eigentlich geht's. Heute siehst du super aus. Und ich hatte mal so einen Tag, da fand ich, dass ich eigentlich ganz gut getroffen bin.
Und jetzt kommt's.
Und traf dann so zwei junge Frauen und wir unterhielten uns so. Und da war ich gerade 50 geworden. Und dann habe ich gefragt, wie alt seid ihr denn? Und dann sagte die eine 26 und die andere sagte 27. Und ich sagte sehr stolz, na, ich bin gerade 50 geworden, in der festen Überzeugung, dass die jetzt sagen, nein. Und es blieb total aus. Die sagten dann, aha. Und ich dachte, fuck, das sieht einfach aus wie 50. Nee. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und es ist auch in Ordnung. Aber weißt du, so ist das, so unterschiedlich ist das. Ja, aber ich, wie gesagt, ich weiß, ich glaube, ich sehe so alt aus, wie ich bin. Und es ist auch völlig in Ordnung. Aber ich fühle mich definitiv jünger.
Also es hört sich dann immer so schnell cheesy an, aber
ja,
lieber
sag's
Anja,
nicht.
Ne? Doch, aber nein, also ich würde es ja nicht sagen, wenn ich es nicht so empfinde, aber nicht so tief stapeln. Ich finde schon, brauchst dich da überhaupt nicht verstecken. Aber wie ist denn generell dein Gefühl? Hörerinnen und Hörer von mir, die wissen, der Nebe, der spricht immer gerne über das Thema Älterwerden, weil es ihn selbst auch ziemlich umtreibt. Also das muss man sagen. Also ich finde es einerseits toll, älter zu werden. Das ist auch was Wunderbares, solange du dich in deiner Hülle wohlfühlst und fit bist, agil bist. Aber es ist auch manchmal ein doofes Gefühl, weil du merkst, ab einem gewissen Alter ist halt nicht mehr so viel Jahre vor einem, die man richtig fit, agil noch haben möchte. Ist das eine Ambivalenz bei dir oder bist du dafür zu optimistisch? Und
ja,
so?
Also das tatsächlich, ich habe das nicht so. Das Einzige, was mich stört, ist, dass ich in meinem Beruf von außen so bewertet werde. Ne? Dass ich natürlich weiß, dass Redakteure und so sagen, oh, jetzt hatte so einen Alterungsschub, jetzt sieht die auch nicht mehr so frisch aus. Hundertprozentig. Da werden sicherlich über Schauspielerinnen Sätze gesagt, die ich nicht hören möchte. Aber grundsätzlich finde ich das ja schön, älter zu werden. Jetzt bin ich auch in einer privilegierten Situation. Ich habe einen Mann, der mich liebt in meinem Älterwerden. Wir haben eine fröhliche Beziehung. Wir werden gemeinsam älter. Ich bin total froh, dass wir alle zusammen älter werden. Also ich werde echt gefrustet, wenn ich die Einzige wäre und mein Freundeskreis würde da stehen bleiben. Aber ich habe einen Freundeskreis, den habe ich seit ich 17 bin. Und wir werden ja alle zusammen älter. Und ich finde es irgendwie auch ganz lustig.
Mhm.
Also ich habe gar nicht sowas. Ja.
Wobei ich jetzt nochmal ganz klar unterscheiden muss zwischen dem Prozess des körperlichen Älterwerdens und vielleicht auch im Kopf ein bisschen unbeweglicher oder ein bisschen spießiger zu werden, sondern vor diesem unschönen Gefühl, dass die Endlichkeit des Lebens eben dann doch manchmal bewusster wird, dass man eben als junger Mensch das so weit von sich schiebt und mit den Jahren merkt, ja, aber es ist eben tatsächlich eine Reise und es ist eine wunderbare Reise, aber wer weiß, wie viele Jahrzehnte muss man mit 75 gehen? Das ist so. Hast du damit deinen Frieden geschlossen?
Ja, damit habe ich meinen Frieden geschlossen. Ja. Es ist so. Es gehört nun mal zum Leben dazu. Alles andere ist so. Ich hoffe nur, dass ich nicht zu früh mich verabschieden muss. Und ich hoffe, dass ich eines Tages, das hofft jeder von uns, nicht dahin leiden muss und in Krankheit mich quälen muss oder so. Das finde ich wirklich schlimm. Aber wenn das Leben hoffentlich eines Tages einfach zu Ende ist, von heute auf morgen, dann ist es so.
Da hat Ulrike Kriener, finde ich, einen sehr schönen Satz gesagt, dass sie sich wünscht, dass man irgendwann so sich am Leben satt gegessen hat, dass man dann auch mit einem guten Gefühl sagen kann, es war toll, es war ein wunderbares Leben, aber jetzt ist auch gut. Ich kann jetzt auch mit einem Lächeln gehen. Und das, finde ich, ist was wir uns alle wahrscheinlich erstreben sollten.
Absolut.
Das hat mich sehr angerührt, so dieses Bild, ne, dass man
das
Leben so aufsaugt.
Genau, und ich glaube, wenn man bei mir war es jedenfalls so, dass ich immer dachte, oh, egal was mich, welches Schicksal mich ereilt irgendwann, ich hoffe nur, dass meine Kinder groß genug sind, dass sie sich alleine gut durch dieses Leben bewegen können. Und das habe ich jetzt schon mal geschafft. Die sind groß, die sind selbstständig. Insofern bin ich relativ frei, auch mit diesem Thema, und denke so, es kommt, wie es kommt. Ich kann es jetzt gerade gar nicht beeinflussen und ich werde es dann so nehmen und akzeptieren, wie es ist.
Bist du heute auch mehr in der Lage, jeden Tag ganz bewusst mit auch vielleicht manchmal negativen Momenten, aber auch dem Positiven bewusst zu erleben? Weil ich glaube, das ist auch manchmal das Gemeine an der Jugend. Man hat halt das Gefühl, man ist unsterblich. Man lebt manchmal auch so vor sich hin und vergisst auch mal das Hier und Jetzt wirklich bewusst wahrzunehmen und zu genießen. Fällt dir das heute leichter oder war das immer schon bei dir, Nadja?
Nein, da hast du möglicherweise recht. Ich erlebe die Dinge heute intensiver und genieße Momente anders, als ich das vielleicht in ganz jungen Jahren gemacht habe, wo da einfach alles viel selbstverständlicher ist. Ne?
Aber was mir eben im Kopf rumschwebte, auch da hast du so ein bisschen gelächelt, dass man mit spießig meine ich gar nicht, dass man jetzt altbacken wird, aber was ich merke mit dem Älterwerden, dass man nicht mehr so diese kindliche oder jugendliche Begeisterungsfähigkeit hat. Und das finde ich schade und das finde ich wunderbar, wenn man die sich erhält. Wie ist das, es bei dir?
Nein,
und nicht,
nein.
Auch nicht mehr. Also das.
Nein. Ich habe die noch.
Hast du noch? Wie hast du das geschafft?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass ich da ganz viel Kind noch in mir habe. Also manchmal denke ich, ich bin kindlicher, ich will nicht kindisch sagen, aber kindlicher als meine Kinder. Ich kann mich so erfreuen an bestimmten Dingen mit so einer kindlichen Freude. Wir waren neulich in so einer Zaubershow von Marc Weide, mit dem muss ich direkt Werbung machen. Also der kann wirklich zaubern. Der kann es wirklich. Also der ist Zauberer. Und dann kann ich mich so darüber freuen. Meine Kinder sitzen dann daneben und beobachten die Sache nur und ich denke,
die sind schon so völlig abgebrüht und haben schon so viel auf TikTok gesehen.
Ja, also und es muss nicht der Zauberer sein. Ich kann mich über Dinge in der Natur so ganz doll kindlich freuen. Das ist mir gar nicht abhanden gekommen.
Das finde ich was ganz Tolles und bewahrt dir das bis ins hohe, hohe Alter. Kannst uns auch keinen Tipp geben. Das ist einfach in dir drin.
Das stelle ich nicht her.
Man kann ja alles, ich habe gelernt in den vielen Gesprächen, man kann ja auch positive Gefühle erzeugen, indem man eben auch Momente sucht, wo man aus der Erfahrung der Vergangenheit positive Energien tankt. Man kann das tatsächlich, kann ich auch nochmal raussenden.
Okay.
Man kann Zufriedenheit auch ein bisschen trainieren und Glücksgefühle, weil man sozusagen diese Momente bewusst wiederholt oder versucht, sie zu wiederholen. Und das ist, also da kann man schon was steuern.
Das würde ich auch sofort machen, wenn ich es nicht in mir hätte.
Zwei Fragen noch zu meinem Lieblingsthema Älterwerden. Was ist für dich das Schönste? Was lässt dich am meisten lächeln mit dem Älterwerden? Weil, habe ich ja auch schon gesagt, es gibt wunderbare Dinge, die mir am Älterwerden auch sehr gut gefallen. Und was ist da bei dir spontan das Wichtigste und Schönste?
Am Älterwerden? Mhm. Ach, so ein bisschen Gelassenheit vielleicht? Nicht mehr dieses durchgehende Unruhige in mir zu haben, sondern einfach wirklich manchmal gelassener an die Dinge ranzugehen. Das ist das Erste, was mir einfallen würde.
Und vielleicht auch, du sagst ja, war früher so anstrengend, dass du dich immer, dass du allen gefallen wolltest, dass du
Das meine ich aber mit Gelassenheit. Ja, also, auch das habe ich, das ist nicht mehr so, nein.
Und bist du heute generell abgeklärter auch, weil ich finde, das ist immer so ein schmaler Grat zwischen Gelassenheit, aber eben auch einer gewissen Abgeklärtheit, dass man eben schon viel im Leben auch erlebt hat. Man weiß auch schon, wie Menschen ticken, man weiß, wie Mechanismen funktionieren.
Ja, abgeklärt würde ich es nicht nennen, weil ich bin dann schon auch immer wieder erschüttert.
Was so funktionieren kann oder was an abgeklärt menschlichen
ist es
Abgründen.
Es ist wirklich nur die Gelassenheit, dass es mich nicht immer so total umhaut.
Fällt es dir generell leichter oder schwerer im Leben, Dinge loszulassen? Sei es nun Menschen oder auch mal Projekte, wo du lange dran warst, aber merkst, es soll nicht sein, aus die verschiedensten Gründen. Es gibt viele Menschen, denen es wahnsinnig schwerfällt, loszulassen, die einfach sich verkrampfen, verbeißen und auch Menschen nicht loslassen können, obwohl die ihnen gar nicht gut tun.
Das muss ich zweiteilen. Also ich verbeiße mich auch in Menschen und lasse sehr schwer los und will immer nicht wahrhaben, dass es nicht funktioniert und renne dann da auch hinterher manchmal viel zu lange. Aber was Projekte betrifft, kann ich ganz schnell loslassen. Also wenn ich merke, es funktioniert nicht, ich bin nicht die Richtige oder es schadet mir oder es strapaziert meine Nerven oder so, dann kann ich sagen, okay, dann nicht. Dann ist das nicht das Richtige für mich. Wie gesagt, neues Spiel, neues Glück, ich gucke nach vorne.
Aber würdest du dann sagen, du bist eine Bewahrerin, gerade was zwischenmenschliche Beziehungen angeht? Also du hegst und pflegst.
Ich hege und pflege. Und wie gesagt, sonst hätte ich nicht die Freunde von vor 100 Jahren noch an meiner Seite.
Eigentlich beantworte ich das selbst. Du hast recht. Das ist was Wunderbares, oder?
Und dann gibt es eben so ein oder zwei oder drei Leute, die ich im Laufe dieser Jahrzehnte verloren habe. Und da habe ich ganz lange dran geknabbert und versucht festzuhalten und wieder zurückzuholen und so. Es ist mir auch gelungen zum Teil, sie wieder in mein Leben zurückzuholen nach ein paar Jahren, aber nicht bei jedem, nee.
Glaubst du an einen gewissen Grad an Vorherbestimmung im Leben?
Ja.
Warum ist das so?
Ja, ich bin so ein bisschen schicksalsgläubig geworden. Das ist, da sind ein paar Sachen in meinem Leben passiert, sehr privater Natur. Wo ich dachte, okay, das war immer schon klar, es lag auf der Hand, ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Am Ende ist es doch so gekommen. Da hat irgendeine komische Macht schon vor Jahren gewusst, dass es so sein soll. Und deshalb, das hat sich aber auch erst im Laufe der Zeit so ergeben, dass ich, früher hätte ich daran gar nicht geglaubt. Aber inzwischen denke ich, es sind ein paar Sachen, die sind vorbestimmt. Und da kann man sich gar nicht wehren.
Und es gibt aber sicherlich auch Dinge, wo du sagst, jeder ist seines Glückes Schmied und man kann ja auch was gezielt
natürlich
machen. Also sich jetzt nur an diese Schicksalsergebenheit
flüchten. Nein, natürlich. Dann wird man nicht auf den grünen Zweig kommen. Natürlich muss man an seinem eigenen Glück auch arbeiten. Überhaupt ist man überhaupt nur verantwortlich für sein eigenes Glück. Also das kann kein anderer machen. Aber es gibt Begegnungen, die sind, glaube ich, vorbestimmt.
Das Leben ist was Wunderbares, es ist voller Höhen und Tiefen und ich glaube, das macht es ja auch aus, dass man eben die Höhen besonders genießen kann, wenn man auch mal die Tiefe und die Täler gesehen hat, die Tiefen und die Täler. Kannst du spontan sagen, ein Moment, wo du on top of the world warst, wo du die ganze Welt hättest umarmen können, wo du einfach durchflutet warst von positiven Gefühlen und, soweit du das privat dich öffnen möchtest, irgendeinen Tiefpunkt, wo du wirklich am Boden warst, wo du sagtest, was ist los? Was habe ich getan? Warum ist das Universum so hart zu mir gerade?
Ja, das gab's beides. Aber sind beides so Sachen, die wirklich so wahnsinnig mit mir privat zu tun haben, dass ich die gar nicht so ausplaudern möchte. Aber die gab's. Es gab schon Phasen, da war ich, dachte ich, weiß ich nicht, womit ich das verdient habe. Und dann gab's große Glücksmomente und Glücksgefühle, wo ich dachte, ich könnte die Welt umarmen.
Zu der negativen Erfahrung. Klar, das finde ich absolut verständlich, dass du da nicht drüber reden möchtest, aber wer hat dir denn oder was hat dir dann aus diesem Tief rausgeholfen? Warst du das am Ende selbst oder hast du da auch tolle Menschen gehabt,
ja,
die dir geholfen
haben? Ich glaube, da habe ich einfach eine stabile und tolle Familie und auch eben meine Freunde, sehr tolle Freunde, die dann an meiner Seite waren.
In welchem Zeitraum hast du dich das erste Mal rundum selbst angenommen? Das ist ja auch ein Prozess im Leben. Also ich glaube, niemand ist immer...
Ich komplett arbeite noch dran.
Aber so wie du vor mir sitzt, wirkst du schon so, dass du das meiste an dir auch wirklich magst. Und du bist da auf einem sehr, sehr guten Weg, wenn du noch arbeitest. Aber was würdest du sagen, welche Phase war bei dir so der, wo es auch Klack gemacht hast, wo du, ja, ich sage mal, ich bin gut so, wie ich bin.
Wie gesagt, ich arbeite noch dran. Ich bin nicht unzufrieden. Es ist alles völlig in Ordnung. Aber es ist auch nicht so, dass ich denke, alles ist nur großartig an mir. Ich arbeite an mir und es gibt Dinge, die ich nicht mag und wo ich immer denke, das muss ich besser hinkriegen und es muss auch, weil du immer aufs Älterwerden und so. Ich
natürlich
merke auch ich, auch körperlich, ich sehe natürlich nicht mehr aus, wie ich mit 20 aussah und wenn ich dann so im Bad stehe, denke ich immer, oh Mann, wo ist es geblieben? Aber es macht mich nicht unglücklich. Das ist vielleicht der entscheidende Fakt. Ich sehe das, registriere es, ziehe mich an und denke und ab ins fröhliche Leben. Also
bist du denn da ganz auf jeden Mentor, ganz egal, ob man nun 50, 60, 70 ist, natürlich der Körper verändert sich von der ganzen Zusammensetzung. Aber man kann ja auch mit 60, 70 noch eine tolle Körperspannung haben. Du hast eine tolle Körperspannung. Tust du aktiv auch sehr viel dafür, dass der Körper straff und elegant und gelenkig bleibt?
Ich habe ja erwähnt, dass ich mal mit Ballett, mit der Ballettschule angefangen habe. Da habe ich so meine aufrechte Haltung wahrscheinlich gelernt. Und dann habe ich aber, ich mache so ganz normalen Sport, ich spiele Tennis und mache so ein bisschen Workout und so. Und habe gerade gestern, ich habe eine Ballettstange zu Hause mit einem Spiegel und habe gedacht, ach, ich könnte doch mal so versuchen, so ein Stangenexerzis zu machen. Ja? Da habe ich mir so über YouTube so ein Ballett für Anfänger rausgesucht und habe da mitgetont. Und das, was ich da im Spiegel gesehen habe, hatte gar nichts mehr mit Ballett zu tun. Ich musste so Tränen lachen, weil ich dachte, das ging doch mal. Das ist leider nicht wie Fahrradfahren.
Man verlernt es tatsächlich.
Ja.
Aber weil der Körper ist
wie
ja auch
wie so ein nasser Sack hänge ich an dieser Stange. Und dachte, ich überleg dir nochmal, ob das immer noch dein Sport ist. Ich muss das aus meiner Vita streichen.
Aber das ist natürlich auch eine solche Körperspannung, solche Körperbeherrschung. Ich glaube, das ist auch gemein, weil ich glaube, die Dehnbarkeit, die du da haben musst, das ist ganz
Ich bin
ganz
schon
schwer.
Noch gelenkiger als andere vielleicht in meinem Alter, aber es hat trotzdem nichts mehr mit Ballett zu tun.
Anja, bei welcher Tätigkeit kannst du fast in einen meditativen Fluss geraten, dass du die Zeit vergisst? Da hat ja jeder von uns, glaube ich, was.
Bei welcher Tätigkeit?
Und du denkst, boah, wie, was, 3 Stunden um?
So, wenn ich im Garten bin wahrscheinlich.
Also du bist ein Hobby-Erdwühler
Ja, ich kann nicht so, bin gar nicht so voller Leidenschaft, aber das muss ja gemacht werden.
Man kann natürlich auch einen Gärtner oder eine Gärtnerin.
Nee, das machen wir schon selber. Und dann wurschtel ich da so und mache mal ein bisschen Musik. Und dann kann es mir passieren, dass ich, so das Erste, was mir jetzt einfällt, wahrscheinlich gibt es noch mehr Dinge, wo ich mich so verlieren kann. Ja.
Wie oder womit belohnst du dich selbst, wenn du vielleicht auch mal einen doofen Tag hattest?
Dann koche ich irgendwas Tolles und trinke ein Glas Wein.
Ganz simpel. Also du bist eine Genießerin, magst gerne.
Ja.
Ja, genießen dann.
Ja, tun wir dann irgendwas, was mir körperlich gut tut.
Ja. Wofür bist du heute im Rückblick ganz besonders dankbar? Weil ich finde, Dankbarkeit ist auch ein wichtiger Schlüssel zu einem zufriedenen und glücklichen Leben. Hm. Und deswegen.
Ich bin ganz besonders dankbar für meine Kindheit tatsächlich, weil die so den Grundstein gelegt hat für, wie ich finde, ein sehr glückliches Leben. Und ich einfach auch mitgekriegt habe, was eine verfehlte Kindheit, sage ich mal, anrichten kann.
Hm.
Und das muss nicht gleich Gewalt zu Hause sein oder so Prügelei oder so, sondern das ist, wenn es an Liebe fehlte, dann haben diese Menschen ein ganzes Leben damit zu tun. Und wie ich festgestellt habe, meistens kommt man noch so ganz gut über die Jugend und dann gründet man eine Familie und dann ist alles erstmal gut. Und dann, wenn man das erste Mal so zurückguckt, wenn die Kinder so aus dem Gröbsten raus sind, so meistens ist es so um die 40, da brechen dann so viele zusammen und die Ursachen sind meistens in der Kindheit zu finden.
Toll.
Und deshalb bin ich für diese wirklich, wirklich schöne Kindheit, die ich hatte, ohne Wenn und Aber, am allermeisten dankbar.
In welcher Lebensphase hast du dich persönlich am meisten verändert? Dazu möchte ich ergänzen, natürlich verändern wir uns das gesamte Leben. Das ist eine Reise, man bleibt nie gleich, es wäre auch schrecklich. Aber es gibt ja manchmal auch Phasen, wo man merkt, Mensch, da tut sich jetzt gerade ganz viel, auch in meinem Selbstbewusstsein, vielleicht in dem, wie ich die Welt sehe.
Na, das habe ich, glaube ich, vorhin schon beantwortet. Ja. Das war wirklich bei mir ganz extrem mit der Geburt des ersten Kindes und dann noch zweiten Kindes. Also da hat sich ganz viel bei mir getan. Prioritäten haben sich verschoben. Ich habe dieses, wie soll ich sagen, dieses, hier fehlt mir jetzt das Wort, uneingeschränkt,
bedingungslose Liebe.
Bedingungslose Liebe. Also, dass ich auch in der Lage bin, bedingungslos zu lieben. Also nicht nur, dass man von seinen Kindern zumindest in den ersten Jahren bedingungslos geliebt wird, sondern dass man selbst, und das hört gar nicht mehr auf, dass ich bedingungslos liebe. Meine Kinder könnten tun, was sie wollten. Sie könnten wirklich schreckliche Dinge tun. Ich würde niemals aufhören, sie zu lieben. Und dieses Gefühl zu erfahren, das ist was so unfassbar Tolles. Und deshalb hat es mit mir so viel gemacht.
Und in welcher Lebensphase hast du über dich persönlich am meisten gelernt? So wie du tickst, so wie du bist? Weil das ist ja auch manchmal, es sind ja Dinge, die man vielleicht auch unterdrückt und das nicht so wahrhaben will. Aber man merkt irgendwann, ja, that's me, so bin ich einfach. Und das
ja,
muss ich
akzeptieren. Ja, aber das ist so ein Lernprozess, da gibt's nicht so eine Phase, von der ich sagen kann, da hat's Klick gemacht oder so. Ich glaube, das ist tagtäglich eine Lernphase in mir. Tagtäglich lerne ich neue Sachen über mich, über andere Menschen, über meine Reaktionen, also die Sensoren werden ja jeden Tag gefordert und deshalb ist das ein unendlicher Prozess.
Es schließt sich jetzt nochmal der Kreis. Ja, du hast das in gewissem Maße schon beantwortet, weil du sagst, wenn du als 90, 95-Jähriger, sowas wünsche ich mir sehr für dich, dass du so alt wirst, auf dein Leben zurückblickst, dann möchtest du gerne so viele glückliche, zufriedene Momente wie möglich gehabt haben. Da muss ich jetzt den Bogen schließen. Was hast du denn für Tipps oder was war dein inneres Kraftwerk, dass du sagen kannst heute im Alter von Anfang 50, dass du viele tolle, zufriedene, glückliche Momente hattest? Man kann das nicht immer steuern, aber manchmal ist es ja schon so, dass man merkt, das tut mir gut, das tue ich, damit ich glücklich bin. Also was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Werkzeuge? Das hört sich so ein bisschen nüchtern an, aber Werkzeuge, um glücklich zu sein und zufrieden zu sein im Leben. Worauf kommt's an?
Ich glaube, es kommt auf die Einstellung zu den Dingen an. Also man kann ja alles, was einem im Leben begegnet, von der negativen Seite betrachten und von der sonnigen und positiven Seite aus. Und man kann das Glas als halb leer und als halb voll, das wissen wir ja alle. Und ich bin halt ein Mensch, der grundsätzlich die Dinge als halb voll wahrnimmt. Und da muss ich eben nicht so drum kämpfen, sondern das ist mir gegeben, naturgegeben.
Hm. Du Glückliche, sag ich nur, ne?
Ja, also ich bin einfach ein positiver Mensch und stehe jeden Morgen mit diesem positiven Gefühl auf und gucke mal, was der Tag mir bringt. Und ich glaube, dann hat man eine große Chance. Am Ende, mir tun die Leute immer so leid, die den ganzen Tag alles so negativ bewerten, ja, und sich gegenseitig beschimpfen. Ich finde auch, wie wir Menschen miteinander umgehen, manchmal so gruselig. Also dieses ewige sich alles missgönnen, neiden, Vorwürfe machen, wenn jemand einen Fehler macht und so. Dann denke ich mal, ja, das bringt doch jetzt gar nichts. Also Fehler machen wir ja alle. So, aber dann habe ich doch lieber jemanden an meiner Seite, der sagt, okay, das war doof.
Da lernen wir jetzt draus,
machen wir nächstes Mal anders, statt immer zu sagen, ja, wie konntest du nur und da und so. Das ist nicht meine Art. Mit solchen Menschen umgebe ich mich nicht gerne. Und da ja mein Umfeld sehr klar definiert ist, kann mir das jetzt auch gar nicht mehr so sehr passieren. Es sei denn, ich lerne beim Set oder so mal jemanden kennen. Dann weiß ich aber auch mit meinen Mitteln, mich davon zu distanzieren, um eben positiv zu bleiben.
Kann nur noch mal wiederholen, das ist schön und ich freue mich für dich, dass du das als Wesenszug so mitbekommen hast von Mutter Natur, von deinen Eltern, weil das ist ja was ganz Wunderbares, wenn man immer diese optimistische, positive Art hat.
Ja,
bewahre sie dir bis ins hohe Alter.
Ja, ich bin auch sehr dankbar.
Hast du ein Lebenskredo, ein Lebensmotto, was du...
Neues Spiel, neues Glück, wie gesagt.
Ist wirklich so, ne?
Das ist immer für dich schon, neues Spiel, als Kind
ist
habe ich
dein
das gesagt.
Arsch auf einmal, kann man sagen, dein Motto.
Ja.
Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Anja mit auf ihren Weg geben, wenn du es könntest, wenn du vielleicht im Traum ihr irgendwas ins Ohr flüstern könntest?
Der 18-Jährige würde ich sagen, sei mutiger, verdammt nochmal. Geh mal ein Jahr ins Ausland oder zwei und lerne Sprachen oder so. Trau dich. Ich habe mich nichts getraut am Anfang. Ich habe mir gar nichts zugetraut. Ich dachte mal, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht und so. Bei aller glücklichen Basis und Fröhlichkeit war es trotzdem so, dass ich einfach nicht besonders mutig war. Und dieses ins Ausland gehen, meine Kinder, also mein Sohn hat's gemacht, meine Tochter ist wie ich, die traut sich auch nicht. Bis jetzt nicht, aber vielleicht kommt das noch, die ist ja, wird erst 20. Aber da wäre ich, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen würde, würde ich das machen.
Finde ich aber insofern, um nochmal das zu ergänzen, sehr, sehr spannend, weil du ja nun sagst, du hattest eine ganz besonders schöne Kindheit, du hattest tolle Eltern. Es gibt ja Eltern, die machen einen klein als Kind und die sagen, das kannst du eh nicht. Und trotzdem hattest du diese innere, das war da naturell einfach, sozusagen. Ne?
Ja, und wir waren ja nun so in unserem kleinen Stückchen DDR nicht gewohnt, auch mal wegzugehen und über den Tellerrand hinaus zu gucken, auch meine Eltern nicht. So schön es bei uns war, aber meine Eltern hatten genauso Angst. Plötzlich waren die Grenzen auf und überall konnte man hin. Da waren sie jetzt auch nicht diejenigen, die gesagt haben, los, raus. Und
ja,
so.
Stimmt. Also, das muss man natürlich auch nochmal als Einordnung sagen. Das
ist
natürlich
wir
auch
waren alle sehr ängstlich und haben gedacht, oh, was. Ich meine, ich weiß noch, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn meine Kinder, die zeigen mir einen Vogel, wenn ich das erzähle, aber ich weiß noch, nach Mauerfall, wenn ich nur von Ostberlin nach Westberlin gefahren bin, war ich sowas von verklemmt. Ich habe gedacht, alle zeigen mit dem Finger auf mich und alle entlarven mich als
Ossi. Das ist doch so eine Ossi-Tante.
Genau. Also ich konnte immer erst aufatmen, wenn ich wieder in meinem Prenzlauer Berg war. Und diese furchtbare Angst vom Neuen und dass ich da nicht bestehen könnte oder so, das würde ich der heute 18-jährigen Anja ins Ohr flüstern und sagen, lass es, das ist totaler Blödsinn, du kannst überall hingehen.
Viel Erfolg, tolle Quoten für der Millionenraub im ZDF.
Dankeschön.
Und auch viel Erfolg für die Zukunft, auf das ein großer Ruck durch die Sendeanstalten geht, dass es ganz viele tolle Stoffe eben auch für Frauen 50 plus, 60 plus, 70 plus,
finde ich
auch. Noch lange im Job bleibst. Danke, dass du hergekommen bist.
Danke
fürs
sehr.
Gespräch.
Dankeschön.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.